Hi und willkommen zum Ulysses-Podcast. Ich bin Jasmin Neitzel, hier bei Ulysses, Redakteurin für Vampire die Maskerade, Andere Welt der Dunkelheit Spiele, Talk Eternity, Earthdawn und Savage Worlds. Und ich habe zu Gast Zoe.
Hallo und hier sind wir zum Gruße.
Genau, Zoe kennt ihr wahrscheinlich aus der Redaktion von Das Schwarze Auge. Das ist auch eines der Themen, über das wir heute sprechen werden, denn es geht uns um Perspektiven im Spieldesign. Damit meine ich eben unsere Herangehensweise an das Entwickeln von Rollenspielen, die eben natürlich individuell ist, durch die Biografie geprägt. Und da ist Zoe eine absolute Ausnahme in der Rollenspielszene.
Ja, Jasmin hat irgendwann im Gespräch mit mir herausgefunden, dass ich tatsächlich sehr, sehr selten bis nie Spielleiterin bin. Und zwar bei fast allen Systemen, die ich spiele, vor allem bei DSA, durchaus auch, weil ich DSA durch Alex kennengelernt habe und er halt schon immer der super Experte war, irgendwann ein Redakteur. Und so hatte ich eigentlich selten die Gelegenheit, als Spielleiterin das Spiel kennenzulernen und habe dementsprechend auch eine ganz andere Perspektive auf DSA entwickelt als meine Kollegen.
Ja, wann hast du das erste Mal gespielleitet?
Tatsächlich in der Vorbereitung für den ersten KLK, bei dem ich war, weil mir aufgefallen ist, okay, cool, du hast noch nie gespielleitet und du spielst schon seit 12, 13 Jahren dieses Spiel, crazy, und jetzt sollst du das erste Mal ein Abenteuer leiten mit fremden Menschen, die du nicht kennst und die dafür Geld bezahlt haben. Da sollte ich mich vielleicht mal informieren, wie man das eigentlich macht.
Cool, also du warst schon DSA-Redakteurin, als du das erste Mal geleitet hast.
Das erste Mal ernsthaft, ja. Also mit wirklich intensiver Vorbereitung und ich habe ein eigenes Abenteuer extra dafür geschrieben, es auszuprobieren und die Regeln studiert nochmal, nicht auf einen Balancing Fokus hin zum Beispiel, wie ich es bei der Arbeit machen würde, sondern wirklich darauf, wie ich sie nutzen möchte, welche Regelelemente, welche Fokusregeln ich zum Beispiel nutzen möchte, was für meine Gruppe geeignet ist, was allgemein nutzbar ist vor allem. Das betrachte ich bei der Arbeit normalerweise dann situativ, je nachdem, welches Produkt ich bearbeite. Aber bis zu diesem Punkt, da war ich auch noch nicht so lange bei Ulysses, tatsächlich nicht in so einem ganz reinen Meta-Kontext. Also das Spielleiten an sich hat mich davor nicht großartig in dieser Intensität beschäftigt, sondern eher die Entwicklung von Texten eigentlich.
Und hat Alex dir eine gute Vorlage gegeben mit dem Regelwerk, um als Spielleiterin einzusteigen?
Ich finde ja. Gut, ich kenne die Regeln halt auch vom Spielen sehr, sehr gut und ich bereite meine Charaktere auch immer ziemlich gut vor, egal in welchem Spiel ich spiele. Und die grundsätzlichen Regeln lese ich auch als Spieler durch, einfach weil ich das gegenüber dem Spielleiter irgendwie so als respektabel empfinde. Aber was ich zum Beispiel nie gemacht habe, ist mir zu überlegen, was meine Mitspieler eigentlich alles können. Weil ich da tatsächlich nur über das Rollenspiel mein Bild geformt habe von diesen Figuren und ich sehe die wahrscheinlich auch auf eine ganz andere Weise als der Spielleiter, das in der Situation tun würde, weil der sich natürlich im Laufe der Geschichte überlegt, was für Optionen haben die Spieler gerade, um das Problem zu lösen, um die Geschichte voranzutreiben, in die Richtung zu kommen, in die ich sie leiten möchte. Während ich als Spieler eigentlich solche Gedanken ja gar nicht mitdenke, während ich spiele in der Regel. Also ich versuche ja, in die Immersion zu kommen und eben nicht auf dieser Metaebene zu agieren.
Macht ihr in eurer Gruppe denn auch Geheimnisse darum, was die anderen Charaktere so können und was die für Hintergründe haben, oder spielt ihr da sehr offen?
Wir machen meistens sowas wie eine kurze Vorstellungsrunde. Das haben wir schon länger nicht mehr gemacht, weil wir unsere DSA-Charaktere schon sehr, sehr lange spielen. Ich glaube, ich habe tatsächlich nur 3 DSA-Charaktere in 12 Jahren jemals gespielt. Davon eine Preios-Geweihte, die ich für die Quanions-Queste gebaut habe und danach nie wieder spielen wollte, weil es so anstrengend war. Ein Achatz-Gladiator, den ich auch nur für eine Kampagne benutzt habe eigentlich. Und ansonsten tatsächlich nur einen Charakter, den ich konstant fast durchgespielt habe bis heute. Das sind jetzt ungefähr 14 Jahre. Und da meine Mitspieler sich zwar auch stark gewandelt haben im Laufe der Jahre und die Gruppe heute ganz anders aussieht als am Anfang, sind natürlich auch unterschiedliche Charakter, ja, Netzwerke entstanden, aber die Charaktere im Spiel kennen sich tatsächlich dann auch schon immer schon jahrelang. Insofern gibt es fast keine Geheimnisse mehr, weil die erst entstanden sind durch das Spiel.
Ich persönlich bin ja als Spielleiterin angefangen. Also ich habe mit meinem 10. Geburtstag die DSA 3 Grundbox gekriegt, habe mir die darin enthaltenen Anfängerregeln, also im Grunde die DSA 1 Regeln, durchgelesen und dann direkt für meine Freunde am Nachmittag geleitet. Und es hat Jahre gedauert, bis ich tatsächlich mal für eine längere Zeit Spielerin war. Also ein sehr anderer Werdegang.
Ich glaube, das ist sehr typisch, weil und etwa diese Geschichte habe ich schon sehr oft gehört, weil ich auch auf Cons und generell einfach Leute gerne frage, wie sie eigentlich zu DSA gekommen sind. Und dann sind die Antworten meistens, ja, Freund, Freundin oder irgendjemand hat eine Box gekauft, noch damals zu DSA 2 oder 3 Zeiten. Und dann haben wir gespielt und irgendwie nicht mehr aufgehört. Oder eben, ich habe diese Box zum Geburtstag bekommen, als ich 10 war. Und seitdem musste ich leiten, weil kein anderer Lust hatte, sich in der Weise damit zu beschäftigen. Und ja, Nie davon wieder losgekommen.
Ich wurde dann erlöst, weil ich mich mit Star Wars nicht auskenne. Also ein Freund von mir wollte unbedingt Star Wars spielen, habe ich gesagt, nee, ich kenne das nicht so gut wie du. Der konnte bei der Kneipen, also bei der Cantina-Szene im ersten Teil, konnte der Stoppdurchlauf machen und bei jedem Charakter sagen, wie er heißt und warum er da ist.
Es ist sehr lustig, weil Star Wars ist exakt das eine Spiel, bei dem ich sehr häufig mittlerweile Spiel leite. Aus genau diesem Grund.
Weil du dich am besten mit Star Wars auskennst, ja, in deiner Runde.
Richtig.
Wie gefällt dir das Spiel leiten?
Gut. Also ich finde, durchaus auch erst seit ich jetzt bei Ulysses arbeite und Redakteurin bin, habe ich nochmal einen ganz anderen Respekt davor entwickelt, wie schwierig es ist, sowas alles zusammenzubringen. Vor allem, wenn man ein System wie DSA hat, das sich auch durchaus über Regeln, Hintergründe neu hinzugewinnt, immer weiter. Und beziehungsweise einen so großen Umfang an Werken hat, die so viele Dinge beschreiben, die niemals Regeln hatten und im Nachhinein dann erst erschlossen werden auf diese Weise, dass quasi kein Ende ist, wenn man das so möchte. Diese Welt ist einfach so gigantisch groß, bei Star Wars ist es ähnlich, dass man unglaublich viele Möglichkeiten hat, jedes Abenteuer in jedem Genre zu spielen, das man möchte. Und das dann auf Archetypen runterzubrechen, die allgemeinen Leuten gefallen oder halt speziell meinen Freunden, ist schon ziemlich anspruchsvoll.
Ja, da hörst du von mir keinen Widerspruch.
Also ich finde das Schwierigste ist eigentlich, die Ideen, die ich habe, so zu strukturieren, dass die Gruppe nichts zerstören kann. Und da hatte ich dann tatsächlich ein paar Wochen eine kleine Krise und habe nochmal mein Leben überdacht, weil ich mir dachte, okay, wenn ich jemals für DSA ein Abenteuer schreiben sollte, wüsste ich gar nicht so sehr, wie ich das anstellen sollte. Und ich habe riesen Respekt vor Johannes, dass er das einfach mal so rausgehauen hat, direkt so früh.
Aber Johannes hatte, glaube ich, auch schon Spielleitererfahrung.
Das stimmt. Und ich tatsächlich habe jetzt einen Spielleiterstil für mich entwickelt, der sehr anders funktioniert, als ich schriftliche Abenteuer, die man kaufen kann, wahrnehme. Weil ich tatsächlich so charakterfokussiert an Geschichtenerzählung herangehe, dass ich mir nur überlegt habe, welche Figuren ich gerne dabei haben möchte, was die große Idee, das große Thema ist, beziehungsweise der eine Plotstrang, der existieren soll. Und dann habe ich mir kleine Inseln von Dingen überlegt, die theoretisch auf dem Weg passieren könnten. Aber was eigentlich passiert, wird rein dadurch entschieden, was die Spieler tun und welche Personen sie treffen, zu welchem Zeitpunkt. Und ich entwickle den Plot dann bis zu diesem theoretischen Endpunkt einfach dahin weiter, je nachdem, wie sie mit Personen umgehen. Weil jede Person, die ich ins Spiel bringe, hat eine Agenda, hat eine Motivation. Und je nachdem, wie meine Spieler darauf reagieren, was diese Personen ihnen anbieten, entwickelt sich der Plot weiter. Sodass das Ende von der Geschichte, die ich ursprünglich geplant habe, jetzt schon nach 3-4 Sitzungen, die wir an diesem Abenteuer spielen, so anders aussieht, dass ich selbst so viel Spaß dabei hatte. Ich glaube, also ich finde es noch schwierig, mir vorzustellen, wie ich das in einem schriftlichen Abenteuer umsetzen kann.
Als jemand, der aus der Welt der Dunkelheit kommt, bin ich mit dem Problem auch beruflich beschäftigt. Denn unterschiedliche Spiele bieten natürlich auch unterschiedliche Perspektiven auf das Spieldesign. In der Welt der Dunkelheit hat man in der Regel ein sehr örtlich beschränktes Spielfeld, also meistens eine Domäne, eine Stadt, ein Revier von Werwölfen, was auch immer, halt ein Ort und die dort vorhandene Personenriege. Und diese Personenriege stellt in ihrer Konstellation halt die Grundlage des Abenteuers dar. Ich vergleiche es dann gerne mit dem Fishtank-Modell, das ist also ein Aquarium ist, in dem die Fische alle in Ruhe sitzen und dann kommen die Spieler und klopfen ans Glas. Und wie sie ans Glas klopfen, gerät alles in Bewegung und sehr das schön. Ganz...
Das ist nochmal viel schöner gesagt, was ich meinte, ja.
Ja, das ist auch nicht exakt meine Idee, aber ein Designkonzept, das ich übernommen habe. Und das Kerndokument ist in der Regel da ein Soziogramm, also die Verbindung der Charakter untereinander und welche Beziehungen sie haben, so dass man sehen kann, in welche Richtung die Bewegung der Spieler, die Bewegung, die die Spieler in die Konstellation gebracht haben, sich weiter verbreitet.
Also ich bin ja auch in erster Linie erstmal Soziologin gewesen, bevor ich bei Ulysses angefangen habe. Und dementsprechend interessieren mich auch am Rollenspiel soziale Beziehungen unter den Spielern und zwischen den fiktiven Figuren am meisten eigentlich am ganzen Spiel. Was eigentlich ziemlich stark im Kontrast dazu steht, was ich als Redakteurin am liebsten mache. Weil
was machst du als Redakteurin am liebsten?
Ja, bei der Arbeit am Herbarium ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich am meisten Spaß habe, wenn ich Regeln mir überlege. Also wenn ich mir überlege, wie ich Spielleitern Werkzeuge an die Hand geben kann oder Spielern, um ihren Charakter zu definieren und in der Interaktion fassbarer zu machen. Weil wenn ich jemandem so erzähle, ja, ich spiele eine Hexe von so und so und keine Ahnung, ich kann ungefähr folgende Dinge, dann gibt es so viele Möglichkeiten, daran anzuschließen, dass es alles ziemlich verwässert. Aber ab dem Moment, wo ich eben Regeln entwickle, da geht es jetzt nicht mehr um konkrete Zahlenwerte oder so für mich persönlich, sondern einfach um möglichst präzise Formulierungen, auf die man sich eben berufen kann, eine Verhandlungsbasis, sodass das Gespräch einmal schön gelenkt wird und eine gewisse sichere Basis hat, auch für andere Spieler, die gar nicht in einer konkreten Konstellation vielleicht beteiligt sind mit ihren Figuren, anschließbar zu sein. Das ist schon sehr abstrakt, sorry. Ja, aber ich finde, die Entwicklung von Regelelementen und sei es nur, was macht eine Pflanze, kann das Spiel tatsächlich so bereichern, wie ich es vorher gar nicht gedacht hätte.
Aber für mich klingt das Ganze jetzt gerade sehr schlüssig für Design aus der Spielerperspektive, weil das Herbarium ist halt auch ein sehr, in der Fachsprache, Player-Facing-Buch. Also es gibt Bücher, die sich primär an die Spieler richten, um ihnen Charakteroptionen zu bieten. Das ist halt sowas wie eben das Herbarium, eine Rüstkammer und viele andere Sachen, die direkt irgendwelche Regelelemente in die Hand geben, in der Regel in so Katalogaufbau, die man direkt verwenden kann. Bei Pathfinder gibt es da auch zahlreiche Bücher über Charakteroptionen. Bei Vampire sind in der Regel bei den Büchern irgendwelche Disziplinvarianten oder Lore-Sheets, also Hintergrundelemente drin, mit denen man sich verknüpfen kann. Also eben diese Elemente, die Spieler direkt mit ihrem Charakter verwenden.
Ja, also ich denke auch, also ich als Spielertyp persönlich, ich möchte, was ich von dem Spiel möchte, ist eigentlich einfach interessante Geschichte und Figuren, über die ich mit meinen Freunden diskutieren kann. Weil in meiner Gruppe spielen wir tatsächlich meistens so, dass sehr viel theoretisch darüber diskutiert wird, was man jetzt alles machen könnte in einer Situation. Dann irgendwann, das ist eigentlich der interessanteste und lustigste Teil der ganzen Sache, und irgendwann gelangt man zu einer halbwegs, zu einem Konsens oder etwas in die Richtung. Und dann wird ausgespielt, was passiert. In der Regel passiert das nicht so, wie man gedacht hat. Und das ist dann wiederum eine Quelle der Freude. So dass dann halt eigentlich so etappenweise man sich vorankämpft irgendwie. Und da war ich erstmal als Spielleiterin an einem Punkt, wo das schon ganz gut funktioniert hat in meiner Gruppe. Aber wenn ich irgendwie beschrieben habe, was, keine Ahnung, klassisch die Wahrnehmungsprobe, was siehst du, was findest du, welche Elemente sind da, dann fiel es mir sehr schwer zu lenken, was die Punkte sind, auf die Leute reagieren sollten. Und ich denke, wenn ich jetzt als Designer an die Sache gehe, habe ich versucht, dann im Herbarium zum Beispiel zum einen Mythen zu finden, also irgendwie tatsächlich fluff interessante Dinge zu finden, über die Spieler reden möchten, weil sie einfach irgendwie absurd oder kurios oder total ungewöhnlich klingen. und dann auf der anderen Seite die Regel dazu abzubilden, die ganz konkret zum Character Development, zu meinem Charakterbogen passt, so dass ich von alleine, ohne dass der Spielleiter mir was anbieten muss, es schon unbedingt benutzen möchte.
Auch der Fluffteil richtet sich bei dir in erster Linie an die Spieler, um ihnen sozusagen eine Gesprächsgrundlage zu bieten und nicht an den Spielleiter oder die Spielleiterin, um sowas wie Abenteueraufhänger zu präsentieren.
Auch? Es ist halt immer die Frage, ich kann, da ich nicht so oft Spielleiterin war, nicht so beurteilen, wie das mit anderen Gruppen aussehen würde. Aber rein von meiner persönlichen Erfahrung habe ich das Gefühl, dass man als Spielleiter gar nicht so viel leitet, im Sinne von, ich bringe euch von A nach B, als dass ich einen Rahmen anbiete. Und dass eigentlich, was es mir die Spieler anbieten und nicht andersherum, dann bestimmt was passiert. Also so möchte ich auch spielen, weil dann habe ich auch als Spielleiterin am meisten Spaß, glaube ich, wenn ich selbst eigentlich Spielerin bin. Weil ich möchte ja auch die NSCs, die ich ins Spiel bringe, eigentlich selbst spielen. Vielleicht nur ein persönlicher Geschmack.
Was auf jeden Fall dein persönlicher Geschmack.
Vermutlich. Also ja. Universell ist es garantiert nicht, ist ja klar.
Nee, genau. Es gibt da auch verschiedene Spielleiterstile. Ich bin da auch eher daran, mich als Mitspielerin zu sehen und nicht als sowas wie Schiedsrichterin oder Moderatorin oder so etwas.
Ja, aber es hängt natürlich auch vom System ab. Bei so kampflastigeren Systemen, wo man sehr viel auch mit, zum Beispiel bei Pathfinder oder so, wo man auch sehr viel damit verbringt, so taktisch auf den Plan zu agieren und solchen Sachen, da würde ich mich wahrscheinlich auch eher als Schiedsrichter fühlen, der auf eben entscheidet, wie bestimmte, ja, wie bei einem Brettspiel, also wie bestimmte Dinge abzulaufen haben und so weiter. Aber bei DSA zum Beispiel spielen wir ziemlich rollenspiellastig. Wir spielen zwar Kämpfe auch relativ detailliert aus, aber das Drumherum dabei ist auch sehr wichtig. Zum Beispiel, was sagen wir, während wir kämpfen? Oder man begründen auch viel. Und auch als Spielleiterin begründe ich viel, warum Charaktere auf eine gewisse Weise handeln. Zum Beispiel nicht, ja, hier, der zieht seinen Bogen und schießt auf dich. Sondern ich versuche dann auch zu erklären, was der emotionale Kontext ist. Und ein bisschen zu begründen, damit da wieder Anschlusspunkte entstehen.
Würdest du sagen, dass deine Perspektive als Spielerin dazu geführt hat, dass du sowas wie das Herbarium anders designst als jetzt zum Beispiel ein sehr, sehr erfahrener Spielleiter wie Alex, eine Rüstkammer?
Ich gehe davon aus. Also DSA-Bücher sollen ja absichtlich oft auch Regeln mitbringen, wo es erstmal um Fluff geht. Zum Beispiel bei Kreaturenbeschreibung, Pflanzenbeschreibung haben wir einen Flufftext, der ja, mir eben sagt, wo ich das zu verorten habe, wo Vorlieben, Besonderheiten, Abenteueraufhänger sind, die mit diesem Konzept verbunden werden können. Aber es gibt auch immer den Wertekasten. Und ich finde, ich kann mir vorstellen, ohne es beweisen zu können, rein von meinem Gefühl her, dass ich vermutlich tatsächlich mit dem Design der Regel anfange, während Alex, glaube ich, meistens darauf wartet, dass ein Flufftext fertig ist. Dann guckt er sich an, was drinsteht und entwickelt Regeln dazu, was auch total sinnvoll ist. Aber ich glaube, ich habe es beim Herbarium tatsächlich andersrum gemacht. Ich habe mir erst überlegt, was ist der Meta-Nutzen davon, den ich als Spieler zum Beispiel hätte. Wobei ich bei Spielern in dem Fall auch Spielleiter dazu zähle, weil der hat ja auch NSCs, die Dinge benutzen wollen vielleicht.
Ja klar, aber benutzt es auf dieselbe Weise wie die Spieler.
Genau. Da habe ich mir überlegt, okay, hier, ich habe eine Sache, die ist aus drei Eckpunkten her definiert. Zum Beispiel, ich finde es in der Wüste, keine Ahnung, es enthält Gift und dies, das ist aus früherem Kontext schon gesetzt gewesen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, cool. Aber was mache ich jetzt damit? Also inwiefern kann das relevant sein überhaupt, wenn ich spiele? Warum sollte das meine Figur interessieren? Warum sollte ich mir die Mühe machen, jetzt eine Stunde im Spiel mich dahinzusetzen und diese Pflanze mir anzusehen? Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie kann man die Regel interessant machen? Wie kann ich einen Regeltext so formulieren, dass alleine, wenn ich im Spiel, wo ich den Fluff ja vielleicht noch gar nicht kenne, weil bei mir war das in der Regel der Fall, ich kannte das nicht, was ich gefunden habe in der Welt, weil ich habe das Buch nicht gelesen dazu. Das habe ich von Alex erzählt bekommen, im Spiel. Und ich wollte erreichen, dass wenn ich im Spiel auf etwas zugehe, ohne Fluff-Hintergrundwissen und quasi mein Erstkontakt ist die Regel, die dann triggert, dass ich die Regel mich so interessiert, weil irgendwas so Unvorhergesehenes, Seltsames oder Kurioses passiert, dass ich dann auch wissen will, ja, aber warum passiert das denn gerade? Und dann anfange, über Sagen und Legenden und Wissenstalente und die reinen Diskussionen, Beobachtungen und den Austausch mit meinen Spielern mehr darüber herauszufinden. Und dann in etwas hineinrutsche, was der Spieler im Flufftext natürlich schon gelesen hat, weil es ein Abenteueraufhänger war. Sodass das alles so einen schönen Übergang gibt von wegen, mein Erstkontakt ist die Regel und die soll mich motivieren, den Fluff cool zu finden. Und dann natürlich nachzuliefern.
Wie greift deine Spielerperspektive denn bei weniger regellastigen Bänden, wie zum Beispiel Aranien, wo du ja auch als Redakteurin tätig warst, in deine Arbeit rein?
Ich glaube fast, da ist es tatsächlich auch Nostalgie, weil wenn es wirklich um reinen Fluff geht, dann bin ich da bestimmt auch aus Erinnerung viel dabei. Ich habe viel in Aranien gespielt, weil es auch Alex' Lieblingsregion ist und hab da auch vor allem diese Kleinigkeiten, man ist mal in der Teestube und hier und da ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche kleinen magischen Besonderheiten und Magier müssen sich verstecken und dann habe ich vielleicht mal irgendwie einen NSC kennengelernt, dem es so erging und habe was darüber erfahren, warum der sich verstecken muss und ob der jetzt böse wird dadurch oder keine Ahnung was. Diese ganzen winzigen Kleinigkeiten sind bei mir viel präsenter als dieser große Geschichte Araniens. Also diese historischen Fakten, die man im Historienkapitel eben nachlesen kann, die habe ich nämlich nicht erlebt als Spieler. Das sind Dinge, die habe ich im Spiel vielleicht auch gehört, weil sie Kontext waren, weil ich davon abgeleitete kleine Geschichten erzählt bekommen habe. Aber die sind mir tatsächlich für die meisten Regionen Aventuriens nicht so präsent einfach, weil ich sie vielleicht gar nicht erst bespielt habe. Natürlich habe ich mir Dinge nachträglich angeeignet und nachgelesen, weil ich das jetzt muss als Spielleiter, also als Redakteurin. Aber jetzt bei Aranien speziell waren es die Kleinigkeiten, die mich am meisten eigentlich immer beschäftigt haben an dem Setting, sodass ich diese kleinen Ideen überall reinstreuen konnte, während dann zum Beispiel Alex mir den größeren Kontext irgendwie geliefert hat. Und dadurch entwickeln sich auch interessante Gespräche in der Redaktion, weil er immer sagt, also weil ich ihm halt eine kleine Idee erzähle, so von wegen hier können wir nicht hier dieses kleine Geschöpf oder was auch immer hier Tierkönig sowieso einbauen. Ich habe eine lustige Idee, wie das sein könnte. Und dann meinte er, aha, das passt ja voll gut da und dahin. Und dann diskutieren wir darüber und überlegen uns, wie die Aranier das bewerten würden, wie ihre Perspektive darauf wäre. Und so entwickeln sich einfach auch originelle Kleinigkeiten, die DSA zu was sehr Besonderem machen. Weil andere Systeme diesen fransigen Nonsens nicht so haben.
Es gibt auch andere, die viel fransigen Nonsens haben, aus meiner Erfahrung, aber ja.
Ja, natürlich, aber ich finde, DSA hat jetzt so viele Bücher, dass da einfach sehr, sehr viel sich angehäuft hat.
Und vor allen Dingen den durchgehenden Metaplot seit 30 Jahren, also das Schwarze Auge ist schon was Besonderes. Ich war ja auch mal DSA-Redakteurin für eine Zeit und auch das ist eine Perspektive, die man bei anderen Spielen nicht hat, die man zum Beispiel selber entwickelt hat oder die, sagen wir, noch sehr jung sind. Man fühlt durchaus ein gewisses Gewicht der Verantwortung auf sich lasten, wenn man für das Schwarze Auge schreibt. Also zumindest mir ging es so, weil man eben in einer Tradition von vielen Leuten steht und weiß, dass die Fans da auch sehr darauf achten, was erscheint. Also man kann nicht komplett Aventurien umstoßen, sondern muss immer mit dem arbeiten, was vorher schon bestanden hat und dennoch Neuerungen schaffen.
Genau, das ist auf jeden Fall auch immer eine Gratwanderung. Weil so sehr ich meinen fransigen Nonsens liebe, ist es natürlich auch sehr starke Geschmackssache in vielen Fragen. Manche Leute haben eine sehr ernste Sicht von bestimmten Teilen oder dem ganzen Spiel oder halt nur ihrer Lieblingsregion und denen möchten wenig Veränderung und dass ihr Setting so erhalten bleibt, wie sie es als erstes kennengelernt haben, wofür ich volles Verständnis habe. Das geht mir mit vielen Dingen auch so. Zum Beispiel in Star Wars. Aber an anderer Stelle wünsche ich mir halt auch den großen Umschwung und dass da mal ganz neue Sachen passieren, was natürlich voraussetzt, dass man auch etwas zerstört, was schon da war. Und da dann noch Stellen zu finden, wo man ohne dass einem jemand den Kopf abreißt, tatsächlich mal große Dinge verändern kann, ist nicht so einfach. Weil die dicht natürlich schon, Welt schon sehr dicht beschrieben ist. Ja. Also mein Anliegen ist eigentlich immer die Betonung eben des zeitlichen Fortschrittes, sodass man nie sagt, dies und das ist niemals passiert. Es gibt Retcons oder das hat nur jeder mal falsch verstanden. Das haben wir überhaupt nicht nötig, dadurch, dass es eine fluide Zeitlinie gibt, die sich weiter vorantreibt. Denn wir können sagen, hier in der Region sind folgende Dinge passiert. Das ist nachhaltig wichtig und prägsam. Aber nun gibt es neue Herrscher, neue Figuren, neue Konzepte, die auch entdeckt werden innerhalb der Welt, die dann doch nochmal andere Schwerpunkte setzen können.
Ja, das geht mir bei Vampire ähnlich. Da arbeite ich ja auch mit einem Setting, das seit Jahrzehnten besteht. Allerdings habe ich nochmal weniger Freiheiten, weil wir dort nur Lizenznehmer sind. Das heißt, ich kann zwar für Deutschland jede Menge Sachen setzen und dann den Amerikanern übersetzt präsentieren, beziehungsweise mittlerweile sind es Briten, mit denen wir direkt zusammenarbeiten. Aber genau, man muss da in einem gesamten Gefüge arbeiten, bei dem dann auch eine Abnahme von außerhalb stattfindet, während wir hier für das Schwarze Auge ja die Redaktion im Haus haben und jeden persönlich kennen, ist es da dann nochmal eine ganz andere Sache, ein Buch zu schreiben, das sich in eine Reihe einfügen soll, die international besteht und genauso viele fransige Ecken hat wie Aventurien. Plus natürlich die Befindlichkeiten der realen Welt. Also jetzt zum Beispiel wurde ein Kapitel über München geschrieben in einem bald erscheinenden Vampire-Buch und da merkt man, dass da keine Deutschen so richtig beteiligt waren.
Das ist bestimmt auch interessant auf seine Art. Also es gibt ja zum Beispiel auch klar definierte so Blutlinien in Vampire, ja. Die sehr wahrscheinlich auch sehr konkret definiert sind, was sie ausmacht, was der Charakter ist von denen und wie man die als Spieler dann spielen könnte, sollte, müsste. Und so in der Art könnte man auch die Götter sehen in Aventurien, wenn ich jetzt zum Beispiel in Gewalten spielen möchte, dann wird mir ja schon relativ genau definiert, was die Aspekte einer Gottheit sind und so weiter.
Ja, genau. Wobei die Clans, Vampire, ich würde sagen, eine Mischung zwischen einer Profession, also mit dem Set an Fähigkeiten und einer Kultur sind. Also die geben einem eine Kultur mit, in der der Charakter in der Regel aufgewachsen ist oder in die er hineingebissen wurde. Ja. Und sie geben einem einen Schwung Fähigkeiten mit und eine Schwäche, die jeder der Charakter hat.
Genau. Worauf ich hinaus will, ist, das sind klar definierte Konzepte, die auch komplementär definiert sind. Die sollen ja auch irgendwie eine gewisse Bandbreite abbilden, die dann insgesamt auch irgendwie den Charakter der Welt definiert oder des Settings, in dem man sich, das man spielen soll. Und das sind zum Beispiel die Götterwelt Aventurien zum Beispiel ist für mich ein konkreter Punkt, wo sehr viel Diskussion manchmal in der Redaktion entsteht, weil wir auf der einen Seite, ich meine, es sind Götter, die sollten unveränderlich sein, das gehört auch zum Charakter einer Gottheit dazu, wobei wir natürlich auch Geschichten und Abenteuer und so weiter in Aventurien haben, wo Götter sich durchaus gewandelt haben, vor allem, weil sie anders interpretiert wurden im Laufe der Zeit. Aber da, an solchen Konzepten richtig auszuloten, inwiefern es erwünscht ist auch von den Spielern, denen wir durchaus auch entgegen kommen wollen. Wir wollen jetzt nicht nur unser eigenes Ding machen, wir wollen ja auch, dass die Leute glücklich sind, weil wir haben DSR ja auch nicht erfunden. Wir sind ja auch dazugekommen.
Genau, wir haben es alle erst als Spieler kennengelernt.
Genau, wir sind alle keine Gründungsmitglieder oder sowas. Insofern sind wir auch in der Verantwortung, meiner Perspektive jedenfalls, den Spielern entgegenzukommen, weil die Spieler ja das Spiel ja auch mit erfunden haben. Teilweise oder sogar viele Fans noch länger als ich, weil ich da noch gar nicht gelebt habe, gefühlt, als die schon gespielt haben. Und ja, bei sowas wie einer Gottheit dann zu entscheiden, ob die jetzt mal einen Wandel durchleben soll oder ob wir einfach was komplett Neues erfinden sollen, um mal was ganz Neues zu präsentieren, ist immer sehr schwierig, weil wir haben so viele Götter, nicht nur die 12, ganz viele andere und auch Erzdämonen und alles Mögliche, die schon so viele Konzepte anbieten und die so viele Plots verdient hätten auch, was wir alles gar nicht leisten können von der Arbeitszeit her. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch was Neues bringen, weil es gibt auch Spieler, die kennen schon alles. Es gibt tatsächlich einige Leute, die behaupten, sie sind mit DSA 5 quasi durch. Ja, und nicht nur mit DSA 5, sondern auch mit fast allem anderen, was jemals geschrieben wurde. Und dann gleichzeitig die noch abzuholen und denen was zu bieten, was sich aventurisch anfühlt, aber mal die Würze wieder ins Spiel bringt quasi. Aber auch nicht die neuen Einsteiger zu verlieren, die ja quasi noch gar nichts kennen, außer vielleicht den Almanach mal gelesen zu haben. Schwierig. Und als Spieler denke ich, dass der fransige Nonsens eigentlich genau der Weg ist, um alle anzusprechen, weil diese Kleinigkeiten, diese kleinen Variationen von Themen, die immer wieder benutzt werden, sind das, was mich persönlich zumindest an System immer interessiert. Also wenn ich auch so ein Buch aufschlage und ich bin Spieler und ich habe gar nicht vor, mich so extrem intensiv mit der Welt zu beschäftigen, eben damit ich noch ein paar Überraschungen habe, dann bleibe ich erstmal an den Bildern hängen, einfach weil die meinen Blick fangen, so funktionieren Bilder. Aber dann kommen die kleinen Kästen, in die dann irgendwie die Legenden drin stehen oder die Streitpunkte der Welt, die Seltsamkeiten, wo mir dann irgendwie die ganz komischen Konzepte erklärt werden oder Meistermasken, wie wir sie haben, wo dann steht, hier, aber pass mal auf, hier ist eine Ausnahme. Weil die Ausnahmen sind immer das, was mir persönlich als Spieler auch am meisten verrät darüber, was die Regel dann sein soll, wie ich die Welt insgesamt zu verstehen habe. Und deswegen bin ich jetzt Redakteurin und als Spielerin gleichzeitig auch immer die Erste, die sich schreiend meldet, wenn irgendjemand sagt, hier, die Seite, da ist noch was frei, da können wir noch einen Kasten hinsetzen. Das mache ich, dankeschön.
Ja, Vampire fängt mit dem ganzen Flavor an. Also das Grundregelwerk hat erstmal 40 Seiten Dokumente aus der Welt, von Tagebüchern über so abgefotografierte Handybildschirme, Plakate, und gibt einem damit einen In-Play-Eindruck, wie die Welt der Dunkelheit eben aussieht. Und erst danach geht es in die Konzepte und die Regeln. Also man wird da sozusagen direkt mit den Fransen eingefangen, bis man erst beim Teppich ankommt.
Ja.
Und ja, bei Vampire wurden tatsächlich einige der großen Konzepte umgestoßen mit der neuen Edition. Also einige der Clans haben sich relativ grundlegend geändert, was in der Spielerschaft auch unterschiedlich ankommt. Einige freuen sich da extrem drüber und andere sind ein bisschen traurig, dass das, was altbekannt und geliebt ist, irgendwie jetzt nicht mehr so ist wie früher. Aber ja, es ist natürlich auch in einer gewissen Weise ein Privileg oder zumindest eine ungewöhnliche Arbeitsweise innerhalb der Rollenspielszene, sich in den franzigen Teppich setzen zu können, ein Spiel komplett als Spielerin erfahren zu dürfen, bevor man überhaupt den Stift ans Papier setzt und Autorin wird, ohne jemals gespielleitet zu haben. Das ist eben nur bei schon entwickelten, etablierten Spielen möglich. Sowas wie Hexen zum Beispiel, das Mirko im Grunde allein entwickelt hat, das war ja mal ein kleines Indie-Spiel, das er alleine geschrieben hat, damals noch Hexen 1730. Und natürlich musste er das Spiel leiten und er musste alles definieren, weil er die Regel geschrieben und getestet. Und das Spiel testen muss eben auch über seine Runden passieren, weil er hat ja höchstens nur Freunde, die er hinzuziehen kann. Und auf Cons muss man es dann anbieten, damit Leute überhaupt das Spiel erfahren. Also es ist da gar nicht möglich, von außen heranzugehen an so ein Spiel oder vorher schon die Erfahrung zu haben, sondern ein neu geschaffenes Indie-Spiel fängt eben immer bei Null an und der Designer ist in der Regel ja direkt mit dem Spielleiten verknüpft, weil er es aus der Spielleiterperspektive lernt. Gleichzeitig kann er, glaube ich, sein Spiel eben deswegen niemals vollständig aus der Spielerperspektive erfahren, weil er immer das Meta-Wissen hat, wie es gedacht war. Wäre das was für dich?
Ich glaube tatsächlich ja. Also ich hätte da schon Lust drauf. Weil, also generell, natürlich ist es bei der Entstehung einer neuen Edition eines Spiels allein schon dabei zu sein, stelle ich mir sehr aufregend vor.
War es bei DSA 5 tatsächlich? Da war ich ja ein bisschen am Rande als Spieltesterin beteiligt.
Ja, ich meine, es ist zwar immer noch, es ist ja kein ganz neues Spiel gewesen, aber ich frage mich, also die Verantwortung, die man da auf seinen Schultern spüren muss, das kann ich mir ja nicht vorstellen, weil ich kann mir natürlich auch bei so alltäglichen Entscheidungen in der Redaktionsarbeit immer sagen, wie gut, dass ich an diesem Punkt nicht mehr darüber nachdenken muss, was ich jetzt wie allein darzustellen habe, weil wir haben ein fertiges Layout-System zum Beispiel. Es gibt bestimmte Formate von Kästen und Arten wie Textlängen und so weiter, die definiert sind, damit sie gut lesbar sind. Da hat sich jemand schon ganz viele Gedanken zugemacht und ich muss das nur noch ausführen quasi und kann mich auf die inhaltlichen Fragen konzentrieren. Aber wenn man so eine neue Edition oder ein neues Spiel entwickelt, dann ist man ja quasi erstmal wirklich wieder in einem leeren Raum. Und bei DSA dann nochmal, oder bei Vampire wahrscheinlich genauso, diese extra Problematik, dass man irgendwas entwerfen muss, was dann auch den Fluff mitziehen kann, den man gerne haben möchte.
Genau, derselbe Fluff muss mit den neuen Regeln funktionieren. Ja, aber du hättest, also prinzipiell wärst du nicht abgeneigt, mal ein Spiel selber zu designen.
Ich hätte sogar sehr Lust drauf. Also ich glaube, ich würde dann wahrscheinlich eher was narrativeres Spiel entwickeln, weil ich sowas gern spiele. Ich habe sogar schon einige Ideen für solche Fälle notiert. In diversen Notizbüchern, so ist es nicht.
Aber nicht.
Was ich wirklich gerne mal machen würde, weil es eine gute Synthese eigentlich ist zwischen Spielleiten und Spielen, ich würde gerne ein Solo-Abenteuer schreiben. Weil ich denke, Solo-Abenteuer sind halt wirklich so, man ist gleichzeitig Spielleiter und Spieler. Man liest sich selbst eine Geschichte vor und die Regeln und entscheidet dann, was man machen möchte. Und wenn man es mehrmals durchgespielt hat, weiß man auch schon, was passieren wird. So als würde man als Spielleiter sein eigenes Abenteuer spielen. Aber wird immer noch überrascht, weil es verschiedene Enden gibt. Das finde ich ein super Konzept. Also das ist einfach ein zeitloses Design. Und so toll ich auch moderne Computerspiele finde und Visual Novels und keine Ahnung, die das Gleiche tun, finde ich irgendwie, dass das in einem Buch zu haben, vielleicht sogar dann noch mit solchen Kleinigkeiten wie, also mit so Features wie Escape Games, die zum Beispiel haben, fände ich fantastisch. Zum Beispiel, was ich wirklich gerne, wirklich, wirklich gerne machen würde, ist ein Solo-Abenteuer aus Sicht eines Amazeroth-Paktierers oder einer Person, die verführt werden soll. Und dann im Design des Buches ganz viele, sind ganz viele Versuchungen und Möglichkeiten zum Schummeln eingebaut. Und je nachdem, ob man der Sache nachgeht, kann man vielleicht Geheimnisse entdecken, geheimes, verbotenes Wissen. Was ist, wenn du den Buchrücken abreißt und die Seiten auftrennst? Vielleicht ist dein Geheimnis, aber dann ist dein Buch halt kaputt. Solche Sachen. Halt, wie gesagt, wie bei Escape Games. Ich habe da eine endlose Liste von Ideen.
Ja, ich merke, du hast da tatsächlich drüber nachgedacht. Ja. Ich persönlich habe an zwei Punkten, also ich habe zwei andere Perspektiven. Zum einen, ich finde es tatsächlich viel angenehmer, für ein bestehendes Setting was zu schreiben und da weiterzuentwickeln, als aus dem Nichts ein Spiel zu designen. Also ich hatte bestimmt schon mal die Gelegenheit, die Zeit hätte ich auch gehabt und ich habe viele Freunde, die Spieldesigner sind und auch im Indie-Bereich unterwegs, aber persönlich mag ich es lieber, wenn ich schon in Regelgerüst reingehen kann. Also natürlich bin ich auch Designerin, aber wenn man jetzt es in klassische Rollen aufteilt, sehe ich mich eher im Developer-Bereich als im Designer-Bereich tatsächlich. Von meinen Vorlieben, auch wenn ich eben viele neue Spiele probiere und auch gerne da mein eigenes Ding mitmache. Aber ich habe gerne eine Grundlage, weswegen halt sowas wie Vampire und DSA für mich gute Vorbilder sind. Und ich mag Solo-Abenteuer lieber am Computer. Also ich spiele da lieber ein Computerspiel, das wie ein Solo-Abenteuer strukturiert ist, wo ich einfach nur weiterklicken kann, als das hin und her blättern und Notizen machen und sowas. Das ist für, also ich finde das eher aufwendig.
Aber es ist sehr unterschiedlich, weil ich finde, wenn man ein gedrucktes Buch hat, dann kann man ebenso Sachen machen, wie ich schreibe da rein, ich entscheide das Tempo, ich kann schummeln. Allein diese Sache finde ich so faszinierend. Bei einem Videospiel ist es alles sehr intransparent, wie die Mechaniken funktionieren. Das kann auch schön sein. Aber ich finde Bücher tatsächlich so unausgereift in der Hinsicht. Ich finde, man könnte mit dem Format noch viel mehr anstellen.
Ich bin sicher, da ist noch Design Space sozusagen übrig. Aber man könnte bei Solo-Abenteuer bestimmt eine ganz eigene Episode machen. Sicherlich. Und vielleicht hast du als Redakteurin ja mal die Gelegenheit, eins zu schreiben. Genau, all das sind Dinge für die Zukunft, wenn ihr uns schon heute weiterverfolgen wollt, findet ihr uns an zahlreichen Orten in den sozialen Medien. Die da wären natürlich Facebook, Instagram. Wir haben einen Discord-Channel, bei dem ihr direkt mit uns in die Diskussion treten könnt. Da sind Zoe und ich auch tatsächlich ab und an aktiv. Schreibst du da viel?
Ich bin immer online, wenn ich arbeite. Und tatsächlich schreiben mich nicht viele Leute direkt an, was gut ist. Ich muss ja arbeiten. Dürfen sie aber theoretisch. Ich antworte halt nicht direkt. Ich bin beschäftigt. Aber irgendwann werde ich antworten. Also es erlaubt, mich anzuschreiben.
Ja, ich hänge da gerne in meinen Pausen rum und dann merkt man es auch, weil ich in den Räumen aktiv bin. Twitch haben wir auch, da gibt es auch ab und an coole Diskussionen, Let's Plays und derlei Dinge. Also seht uns bei Twitch zu, wir heißen überall Ulysses Spiele. Wenn ihr das Herbarium haben wollt, der F-Shop ist die richtige Anlaufstelle. Wenn ihr mehr von meinem Gerede hören wollt, aber etwas frivoler, dann folgt meinem Podcast Nerd ist ihr Hobby auf allen Podcast-Plattformen zu finden. Wenn ihr mit dem Star Wars Rollenspiel anfangen wollt, das so viele Leute zu Spielleitern gemacht habt, wir haben auch im F-Shop noch heruntergesetzte Einsteigerboxen. Dann würde ich von meiner Seite sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir eine Freude.
Mir ebenso. Und vielen Dank für die Idee zu diesem interessanten Thema. Tschüss.
Tschüss.